Literatur fasziniert, Literatur inspiriert, Literatur reflektiert. Und warum das so ist, warum uns Literatur inspiriert, fasziniert, wieso wir darüber reflektieren, darüber sprechen wir heute und zwar in unserem Podcast Ein Blick hinter den Buchdeckel, der Mini-Podcast vom Literaturhaus in Würzburg zum Thema Romane schreiben. Und schön, dass ihr mit dabei seid, denn das ist die allererste Folge. Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, stelle ich mich erstmal ganz kurz vor. Mein Name ist Johannes Keppner und ich freue mich, dass ich euch durch diese verschiedenen Episoden mitbegleiten darf. Danke auch gleichzeitig dem Literaturhaus Würzburg, das diesen Podcast möglich gemacht hat und vielleicht auch noch ein paar Takte zum Literaturhaus an sich. Das Literaturhaus Würzburg ist ein ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein, den es ja ziemlich genau seit 4 Jahren gibt. Im Sommer 2020 ist er gegründet worden. Wir erinnern uns, wir hatten damals alle viel Zeit, unsere super tollen Ideen endlich umzusetzen. Ja, und Ziel des Literaturhauses ist es, Ansprechpartner und Vernetzer für die Literaturszene in Würzburg zu sein. Also die Literaturszene unter einem Dach, nämlich dem Dach des Literaturhauses, zu vereinen. Und da ist es ganz egal, ob man gestandene Autorin oder Autor ist, sich einfach für das Schreiben oder Literatur interessiert. Alle sind willkommen im Leseraum, im Schreibraum, im Denkraum. Weitere Infos über das Literaturhaus findet ihr unter literaturhaus-würzburg.de. Klickt gerne mal rein. Wie gesagt, heute die Premiere und wir starten auch vor dem Schreibprozess, wenn man so will. Unsere erste Folge lautet nämlich Vom Kopf zum Papier, die Ideenfindung für einen Roman. Und da begrüße ich ganz herzlich bei mir hier im Podcaststudio Autorin Kirsten Nähle. Schön, dass du da bist.
Hallo Johannes.
Wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, wie du auf deine Inspiration gekommen bist. Vorher wollen wir dich aber erstmal ein bisschen vorstellen. Du hast ja schon unglaublich viel gemacht. Du hast früher als Texterin, PR-Managerin, Pressereferentin, Journalistin gearbeitet. Und zwar unter anderem in Köln, Basel, aber auch hier in Würzburg, was man deinen Büchern auch durchaus entnimmt, wenn ich das schon mal vorweg schicken darf. Heute bist du hauptberuflich als Beamtin in der Verwaltung tätig, bist auch Mitglied im Autorenkreis Würzburg und Gründungsmitglied des Vereins Literaturhaus Würzburg, deswegen prädestiniert als unser erster Gast in diesem Podcast. Und du hast, glaube ich, schon von jeher geschrieben, oder? Das war dir schon irgendwie in die Wiege oder ins Blut gelegt, so ein bisschen.
Anscheinend schon. Also erstmal habe ich immer sehr gerne gelesen. Das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt und auch gerne so Geschichten erfunden oder im Kopf gehabt einfach und erzählt. Und später, so im Teenageralter, habe ich angefangen, Kurzgeschichten aufzuschreiben, genau.
Der Rosenkavalier hast du unter anderem geschrieben, verschiedene Kriminal-, Alltags-, Reisegeschichten. Und der Rosenkavalier hat es ja dann auch unter die Top 5 des literarischen Love-Kurzgeschichten-Wettbewerbs geschafft im Jahr 2018. Mittlerweile bist du eher im Krimi zu Hause. Du schreibst Kriminalromane, die in Würzburg spielen. Die Krimi-Trilogie 12 Sünden, Vertraute Qualen und Frische Wunden ist ja draußen, lege ich jedem ans Herz. Und dein neuester Roman heißt Schrei am Main, ist in diesem Jahr erschienen. Das heißt, das neueste Baby hat das Licht der Welt erblickt. Wie fühlt man sich da, wenn der neueste Roman draußen ist? Fällt da so ein bisschen Spannung von einem ab?
Ja, also man fühlt sich auf jeden Fall sehr gut, vor allen Dingen, wenn man das Baby dann im Arm hält sozusagen oder auspackt. Also ich kriege ja auch immer Belegexemplare und wenn man dann das erste Mal so ja, das Cover streicheln darf, ein bisschen dran schnuppern darf, dann ist das schon immer ein ganz cooles Gefühl, muss ich
das
sagen.
Das glaube ich vor allem, weil wahrscheinlich die Geburt eines Romans durchaus auch mal ein bisschen länger dauern kann als die Geburt eines regulären Menschenbabys. das kann ja auch mal mehrere Jahre womöglich dauern, von der ersten Idee bis dann letztendlich der Verlag das eigene Werk publiziert, oder?
Ja, tatsächlich muss man da ein bisschen Geduld haben. Also gerade bei meinem Debüt 12 Sünden habe ich, glaube ich, Sommer 2017 angefangen, bis Sommer 2018 geschrieben. Und dann habe ich überarbeitet, dann ging es an Testleser. Also bis da dann bei einer Agentur mal war, also ob ich Bewerbung geschrieben habe, war, glaube ich, Anfang 2019. Und dann ging es recht fix, dann hat meine Agentin halt so zugeschlagen sozusagen. Ich arbeite mit einer Literaturagentin zusammen, kann ich auch jedem ans Herz legen, muss ich sagen. Und die hat dann einen Verlag gefunden, aber der hat es dann tatsächlich erst im Frühjahr 2021 publiziert. Also das sind dann schon einige Jahre tatsächlich, ja.
Also ihr hört schon, da passiert ganz viel von der ersten Idee, bis dann der Verlag letztendlich anbeißt und das Werk dann hoffentlich veröffentlicht. Übrigens, über die Veröffentlichung in einem Verlag werden wir auch noch sprechen, in einer der späteren Podcast-Folgen. Jetzt springen wir wieder zurück zum Anfang, und zwar zum Anfang der Vorstellung, Kirsten. Wir wollen nämlich noch ein bisschen mehr über dich lernen. Deswegen habe ich mir überlegt, wäre es doch am Anfang für unsere Gäste, ja, ganz toll, zumindest für mich als Fragensteller, wenn ich dir einfach ein paar Fragen stelle, die du ganz ungefiltert und spontan beantwortest. Und deswegen nicht lange überlegen, hier kommt der Fragenhagel für dich. Ein Autor, eine Autorin, die dich inspiriert hat?
Elizabeth George.
Kannst du kurz ein bisschen
ausholen? Das ist eine britische Kriminalautorin, und sie hat zum Beispiel eine ganz tolle Krimireihe rausgebracht mit der Hauptfigur Inspektor Linley, und da war ich sofort angefixt sozusagen, und da habe ich auch jedes Buch gelesen. Das ist so das Vorbild.
Klassisch Blut geleckt.
Ja.
Dann hast du vielleicht auch schon die Antwort auf die zweite Frage vorweggenommen. Welches Genre liest du denn persönlich am liebsten?
Tatsächlich auch Krimis und Thriller, ja.
Was nutzt du als Lesezeichen?
Oh, das ist immer unterschiedlich. Ich habe tatsächlich mal magnetische gehabt, die fand ich ganz toll. Leider sind die alle kaputt gegangen, ich bräuchte mal wieder eins.
Ja, vielleicht eine Anregung im Nachgang an diese Episode, dass wir dir eins als Gastgeschenk überreichen. Was ist dein Lieblingsbuch?
Die Säulen der Erde, tatsächlich kein Krimi.
Das stimmt, kein Krimi, aber ein tolles Buch. Ein Wort, das dir als Autorin besonders gut gefällt?
Wow, das ist eine schwierige Wahl. Vielleicht nehme ich da diesen Buchtitel, der Satanarchäologisch. Wie heißt es? Satanarchäologische, köhlische Wunschpunsch oder so. Das hat einen ganz komischen Titel, sehr lang, habe ich sehr gern gelesen. Ich kriege ihn nicht mal zustande. Also,
ich fände Wunschpunsch sogar schon ausreichend.
Wunschpunsch ist auch super, danke.
Und spätestens, wenn wir jetzt dann im Spätherbst wieder auf die Weihnachtsmärkte zugehen, Wunschpunsch immer gern genommen. Was ist dein liebster Schreib- bzw. Leseort?
Also Schreibort ganz klassisch zu Hause am Schreibtisch. Der Leseort würde ich sagen, Strand.
Okay. Und vervollständige bitte folgenden Satz. Schreiben ist für mich ...
eine Notwendigkeit.
Oh, okay. Da haben wir jetzt vielleicht schon den perfekten Anknüpfungspunkt, bevor wir zu den eigentlichen Ideen und der Ideenfindung kommen. Eine Notwendigkeit, das heißt, es ist so ein Drang, ein Verlangen, irgendwas, was in dir rumort und raus muss.
Genau, also wenn ich eine Idee habe, dann verfolge ich die weiter oder schaue, ob ich was draus machen kann. Und dann muss sie aber auch zu Papier. Also das ist schon tatsächlich wie ein Drang. Ja.
Und das war schon von Anfang an so? Also du hast ja, wie gesagt, schon sehr früh angefangen, Geschichten, Kurzgeschichten auch zu veröffentlichen. War das schon immer so, dass du das ja als Drang empfunden hast?
Ja, aber positiver Drang. Drang klingt ja tatsächlich immer eher ein bisschen negativ, aber bei mir ist es ein positiver Drang. Es muss dann halt raus und dann ist gut.
Wie war das denn früher? Wie hast du so deine ersten Inspirationen, deine ersten Ideen gefunden? Ich denke, als junger Mensch, Jugendlicher geht man da sicherlich nochmal ganz anderes ran als gestandene Autorin. Was waren so die ersten Inspirationen, die ersten Ideen? Wie kamen die?
Puh, das ist ganz schön lange her. Da muss ich mal überlegen. Also ich glaube, das war tatsächlich die typischen Teenager, in Anführungsstrichen Problemchen. Das war gar nicht krimimäßig, also eher so Liebesprobleme, Beziehungsprobleme, erste Liebe, sowas, glaube ich, was man dann so aufschreibt. Also ich glaube, ich habe ein Krimi-Kurzgeschichte geschrieben, aber nagel mich nicht fest. Das war, glaube ich, der Titel Tod in der Disco oder irgend sowas Konfuses. Es war ziemlich schräg. Ich glaube, ich würde das heute auch nicht mehr gut finden, ganz ehrlich. Ganz, ganz komisch, was meine Eltern alles ertragen mussten. Die mussten das nämlich dann lesen. Ich fand das damals ganz toll, aber ich glaube, heute fände ich es nur noch gruselig. Also
aber siehst du mal, für was so die erste Liebe oder der erste Herzschmerz alles gut ist.
Ja.
Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, auch eine Liebesgeschichte, gerade im Teenageralter, kann ja durchaus auch Krimi-Potenzial haben.
Oh ja, ich meine, da geht es dann schon ganz schön bös zu, ne?
Mitunter.
Mitunter, ja.
Aber man hat ja manchmal so ein bisschen wahrscheinlich das Vorurteil, dass ich jetzt auch als Literaturlaie, zumindest der schreibenden Zunft, habe. Man wacht da früh auf und wird irgendwie von der Muse geküsst und hat eine Idee, die man dann irgendwie geartet in einer Nacht mit einer Flasche Rotwein zu Papier bringen muss. Ganz so ist es dann doch nicht, oder?
Ja, nee, das wäre auch schön und schnell dann. Also was das Träumen angeht, also dass man nachts wach wird. Klar, man hat nachts schon mal verrückte Ideen und Träume. Natürlich schafft man es selten, sie dann auch aufzuschreiben. Ich habe es ein paar Mal gemacht und also was man träumt, ist gar nicht so wirklich gut oft. Also weil das einfach zu abgefahren ist. Also ich habe noch nie aus einem Traum irgendeine Geschichte gemacht. Also man begegnet einem eher, also Ideen kommen so im Alltag eher tagsüber, wenn ich Menschen begegne, muss ich sagen, nicht nachts.
Okay, und was machst du dann, wenn du merkst, oh, das wäre jetzt was, das muss ich irgendwie festhalten? Hast du da eine Routine?
Also ich mache mir schon Notizen, jetzt ins Handy, früher habe ich es manuell aufgeschrieben, ein paar Notizen und dann zu Hause, wenn mir die Idee nach ein paar Wochen noch gefällt, dann recherchiere ich zu dem Thema und überlege mir, kann man da Figuren mit dieser Geschichte verbinden, funktioniert das? Also so, aber erstmal Ideensammlung rein, einfach Notizen.
Gibt es vielleicht auch eine Routine, um die Ideen an sich anzuregen? Wenn man sagt, jetzt bin ich 3 Wochen lang durch Würzburg gelaufen und irgendwie ist nichts Spannendes passiert, dass du dich dann zu Hause hinsetzt, irgendwelche Romane hernimmst, die dir besonders gefallen, die dich besonders inspiriert haben oder im Internet eine freie Recherche machst. Also irgendwas, was den Gedankenfluss, die Inspiration vielleicht auch fördert?
Also Ideen habe ich bisher eigentlich nie geplant. Die kommen tatsächlich einfach so, klingt jetzt blöd, aber zugeflogen, indem man, ich sag mal, ein bisschen plump mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht. Man begegnet ja genug, also ich zumindest bin relativ viel unterwegs, genug Menschen, die einen irgendwie inspirieren, die Geschichten zu erzählen haben oder einfach besonders ticken, sag ich mal. Da finde ich jemanden interessant und dann notiere ich mir die Eigenschaft oder irgendwelche Äußerlichkeiten. Oder man liest irgendwas in den Medien, was man mitbekommt. Tatsächlich haben mich auch schon Bücher inspiriert oder Filme oder Serien. Das heißt nicht, dass ich dann irgendwas abkupfere, sondern man kommt auf eine neue Idee durch irgendwas, was in der Serie vielleicht auch nur eine Nebenhandlung, ein Aspekt ist. Oder, also ich meine, das Einzige, was ich wirklich einigermaßen regelmäßig mache, müsste ich eigentlich häufiger, aber ist, dass ich Podcasts höre, True Crime Podcasts. Da kann man vielleicht was rausziehen. Aber ansonsten habe ich alle Ideen eigentlich eher wirklich, sag mal, auf der Straße erhalten, sind mir dann zugetragen worden.
Also Podcast hören ist auf jeden Fall nie verkehrt, wollen wir mal festhalten. Aber wir haben es ja eingangs gesagt, du hast in der Vergangenheit auch als Journalistin gearbeitet. Kommt dir das vielleicht zugute, dass du auch ein ganz gutes Näschen für Geschichten hast, dass du sagst, oh, das wäre jetzt was, wo vielleicht 90% der Leute vorbeilaufen würden und sagen, interessiert mich doch nicht oder ist doch nicht spannend, dass du dann stehen bleibst und sagst, da könnte man irgendwas draus machen womöglich?
Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, ja. Allerdings ist man trotzdem manchmal verunsichert, ob die Idee wirklich gut ist. Also zum Beispiel für mein Debüt, die Idee fand ich anfangs, also die ist mir tatsächlich gekommen, indem ich einen historischen Roman über Würzburg gelesen habe. Da ist mir die Idee gekommen und dann dachte ich, ah nee, das ist so schräg, das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich mit einer meiner besten Freundinnen beim Eisessen einfach, habe ich so gesagt, du, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Habe ich so ein bisschen erzählt und sie, boah, ist doch toll, mach das, das musst du machen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Aber man ist, also ich muss dann manchmal auch in den Austausch gehen, weil ich nicht immer selber sicher bin, ist das jetzt was andere Leute lesen würden. Das ist auch schwer einzuschätzen, lesen das die Leute dann. Also
eben. Und nur weil man es selbst gut findet oder inspirierend oder ja, vielleicht auch tiefgründig, müssen das ja andere gar nicht finden. Wie wichtig ist dir dieser Austausch ganz am Anfang, in dieser Rohphase, nenne ich es jetzt mal, dass du das jemandem vorstellen kannst und der dann ehrliches Feedback gibt?
Also ich habe nicht jede meiner Ideen vorgestellt, also sagen wir mal so 50-50. Wenn ich natürlich jemanden mit einbeziehe, dann ist mir das natürlich sehr wichtig, dass dann ehrliches Feedback kommt, weil was bringt mir das, wenn die Leute mir was vormachen und hinterher erfahre ich aus lauter Richtungen, naja, aber das war ja eine bescheuerte Idee, sage ich jetzt mal so. Und es gab zum Beispiel für den letzten Krimi jetzt tatsächlich, kam die Idee von einem sehr guten Freund und ehemaligen Nachbarn einfach bei einem Kaffee trinken. Also ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert, ich habe ihn zum Kaffee eingeladen. Wir quatschen über Gott und die Welt und ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee oder auf das Gespräch gekommen sind, aber ja, ich glaube, er hat von früher erzählt und dass er mal tatsächlich einen Kriminalfall live als Zeuge miterlebt hat und habe ich gemeint, na, das musst du mir jetzt aber schon erzählen, ne? Du weißt schon, dass ich schreibe, jetzt erzähl mal, was du erlebt hast. Und naja, dann hat er mir von diesem Fall erzählt und da ist mir wirklich, da habe ich Gänsehaut bekommen und da habe ich sofort gewusst, da muss ich was draus machen. Natürlich in stark abgewandelter Weise, weil ich niemals möchte, dass irgendjemand sich da erkennt oder den Fall erkennt. Aber das war halt ein Glücksgriff und ich weiß gar nicht, ich meine, die Geschichte ist ja schon, das ist ja schon lange her, dass er es erlebt hat, dass er erst da, ich kenne ihn schon länger, erst da darüber gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es war schon interessant. Das kam dann auch so aus dem Nichts einfach. Und da musste ich aber auch gar nicht groß mit anderen mehr drüber sprechen, weil das war mir klar, das muss geschrieben werden, fertig.
Und jetzt ganz unabhängig von Kriminalromanen, würdest du die These unterstreichen, dass irgendwie jeder Mensch doch eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ich habe doch nichts Interessantes erlebt oder nichts Spannendes in meinem Leben. Aber grundsätzlich glaube ich, es braucht bloß den richtigen Gesprächspartner. Irgendeine tolle Geschichte hat jeder mal erlebt von uns, oder?
Also ich denke schon, ja, ich würde das so unterschreiben. Also ich bin zumindest noch keinem Menschen begegnet, der so in Anführungsstrichen langweilig ist, dass er keine coole Geschichte zu erzählen hat.
Wenn du dich da mit deinem Nachbarn jetzt beim Kaffeekränzchen, sage ich mal, ausgetauscht hast, er dir die spannende Geschichte erzählt hat, die dir dann Inspiration gegeben hat, gab es dann im Umkehrschluss auch schon mal bei diesen Gesprächen die Situation, dass du gesagt hast, ich habe da so einen Plot im Kopf und hast das zum Beispiel deiner besten Freundin vorgestellt und die hat gesagt, nee, Kirsten, lass das mal, das ist irgendwie nix. Hast du deswegen schon eine Idee verworfen, weil jemand aus deinem engeren Umfeld gesagt hat, puh, sehe ich jetzt nicht?
Tatsächlich nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, nein.
Braucht man vielleicht auch das gesunde Selbstbewusstsein zu sagen, aber ich glaube an die Idee und ich glaube an die Geschichte und ziehst
vielleicht,
durch.
Vielleicht, ja.
Wie viel Zeit, also wir haben vorhin schon über Zeit gesprochen und dass das ein sehr dehnbarer Begriff ist. Am liebsten hätte man als Autorin, Autor natürlich, dass einem das, wie gesagt, über Nacht zufliegt, dass man es in zwei Nächten aufschreibt und eine Woche später das Ganze publiziert ist beim Verlag. Aber hast du so ein gewisses Zeitfenster, dass du dir auch selbst für die Ideenfindung, für die Inspiration gibst, dass du sagst, so, also jetzt habe ich 6 Monate drüber sinniert, irgendwie muss jetzt mal was zu Papier. Oder sagst du, ich bin da völlig frei, mal passiert 2 Monate nichts, dann laufe ich durch die Stadt, innerhalb von 2 Wochen kriege ich die ganze Story zusammen.
Also einen fixen Zeitplan habe ich da nicht, aber da vergehen sicherlich keine Monate, es sei denn, ich bin gerade an einem Roman dran und die Idee kommt mir, eine andere Idee kommt mir, dann muss die natürlich erstmal geparkt werden, bevor ich dran gehe. Aber wenn ich jetzt, naja, ich bin eigentlich nie im luftleeren Raum, sage ich mal, ich schreibe eigentlich immer an irgendwas. Also im Prinzip wird die Idee dann gleich, nachdem ich ein Buch abgeschlossen habe, aufgegriffen, recherchiert, mache ich was draus und dann geht es eigentlich direkt über in die Romanplanung. Also da vergeht in der Regel nicht viel Zeit.
Du hast gerade gesagt, du schreibst eigentlich immer, also kaum einen Tag, an dem du nicht schreibst. Dann kann ich die nächste Frage gleich streichen. Ich wollte nämlich fragen, wie du eigentlich mit unkreativen Tagen umgehst. Ich glaube, gerade für kreative Menschen, die es gewohnt sind, was zu erschaffen, wie auch immer, egal ob das ein Artikel ist, eine Geschichte, Lyrik, ist es, glaube ich, schon schwer, wenn es dann mal so Momente gibt und das können ja durchaus auch Lebensphasen sein, wo vielleicht Wochen, Monate oder mitunter auch jahrelang mal nichts passiert, zumindest nichts, mit dem man irgendwie seinen Ansprüchen Genüge tut. Also wie gehst du mit solchen Tagen um, wo mal kein Karma fließen will?
Zunächst muss ich kurz sagen, also ich meinte, ich schreibe immer an einem Roman, aber tatsächlich nicht jeden Tag, weil leider habe ich ja diesen Hauptberuf Beamtin und der lässt mir nicht so viel Zeit, jeden Tag zu schreiben. Ich schreibe tatsächlich nur einen Nachmittag der Woche, also sehr wenig, deswegen brauche ich auch ein Jahr, um einen Roman fertigzustellen. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag schreiben, ist aber leider nicht so.
Ist das ein fester Tag in der Woche?
Ich versuche tatsächlich Freitagnachmittag, wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich jetzt am Schreibtisch sitzen und schreiben. Wenn Freitagnachmittag nicht klappt, dann Samstag oder Sonntag, weil sonst 40-Stunden-Woche Beamtin. Also ich gehöre nicht zu den Beamten, die sich ausruhen, wenn das vielleicht das Vorurteil ist. Also von daher, ich schreibe ungefähr einmal die Woche. Ich nehme mir auch mal tatsächlich Schreiburlaub, dass ich eine Woche am Stück habe, wenn jetzt irgendwas, wenn ich möchte, dass ich bin in der Endphase zum Beispiel, möchte, dass er fertig wird jetzt, der Roman. Und von wegen unkreative Tage, die versuche ich mir ehrlich gesagt nicht zu erlauben. Also natürlich hat man unkreative Tage. Man schreibt trotzdem, ich habe eine Planung und ich gehe es dann trotzdem an. Natürlich gefällt mir am Ende des Tages nicht immer, was ich schreibe, aber es gibt ja eine Überarbeitungsphase. Man kann nur überarbeiten, was man geschrieben hat. Deswegen muss man immer was schreiben. Also das versuche ich schon. Und also längere Zeiträume, ich glaube, es gab mal letztes Jahr 2 Monate, wo ich tatsächlich nicht geschrieben habe. Und auch nicht geplant. Da hatte ich eine tatsächlich auch schwierige Phase in meinem Leben, sage ich jetzt mal. Da ging eigentlich gar nichts, aber diese Phasen, das war das einzige Mal. Also eigentlich habe ich diese Phasen nicht.
Ich fand die Formulierung gerade eben sehr schön. Unkreative Tage, die versuche ich zu vermeiden. Du scheinst schon ein sehr strukturierter Mensch zu sein, oder?
Ja, absolut, ja.
Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist schon was Besonderes. Im Berufsfeld von Autorinnen und Autoren, weil kreative Menschen ja oft auch unstrukturiert sind. Da kann es mal sein, dass mal so eine Phase da ist, in dem läuft alles aus einem Guss und dann passiert mal eine Woche nichts. Aber für dich ist klar, Freitagnachmittag wird geschrieben und dann passiert da auch was.
Genau, also da bin ich tatsächlich sehr diszipliniert. Also man kann sagen, strukturiert, was die Planung angeht. Man muss ja, also ich zumindest, muss meine Romane vorplanen, die Figuren und auch jetzt nicht, normalerweise nicht jedes einzelne Kapitel, aber zumindest den Hauptablauf so, wann der Wendepunkt ist, was alles so passiert in der Handlung, das plane ich schon vor und dann kann ich umso kreativer sein. Also es kann dann tatsächlich sein, dass ich beim Schreiben noch von der Planung abweiche, aber es läuft auf das gleiche Ziel hinaus. Also ich finde zum Beispiel immer sehr witzig, wenn Leute mich fragen, weißt du eigentlich auch schon, also am Anfang, wenn du anfängst zu schreiben, wer der Täter ist oder die Täterin? Also ja, natürlich weiß man das, weil das würde man sehr schnell merken bei einem Roman, wenn der Autor jemanden am Ende aus dem Hut zieht und es gibt echt nichts Ärgerlicheres. Also Leser und Leserinnen wollen ja auch miträtseln und wenn dann man das Gefühl hat, am Ende taucht jemand auf, den hat man vorher, der kam nicht vor oder so, dann ist das immer sehr, sehr traurig, sag ich mal. Und ja, frustrierend. Und deswegen, also ich, wie gesagt, ich plane vor und dann kann ich zwischendurch abweichen, aber es läuft immer auf das gleiche Ziel hinaus und ich weiß schon, wer der Täter ist. Und man muss sich auch überlegen, wo setze ich jetzt bei einem Krimi falsche Fährten und führe ich den Leser quasi auf die richtige Fährte oder gebe irgendwelche Hinweise, die er dann nutzt oder nicht. Das muss man ja vorher auch alles bedenken.
Also ich höre schon raus, da ist deutlich mehr Bauplan dahinter, als die meisten von uns wahrscheinlich denken, die jetzt noch nicht selbst geschrieben haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja alles im Werden und im Schaffen begriffen. Du hast es gerade auch so ein bisschen angerissen. Also es kann durchaus sein, dass die Ursprungsidee sich während des Schreibprozesses dann zumindest ein bisschen noch verändert. Dass du sagst, ich wollte eigentlich, dass Protagonistin A sich im Laufe des Romans von ihrem Mann trennt, aber ich lasse die jetzt mal zusammen, weil das taugt mir jetzt dann eher fürs Ende oder so.
Also die Grundidee ändert sich nicht, aber zum Beispiel, wie Figuren in bestimmten Momenten handeln. Also klingt jetzt auch ein bisschen spooky, aber manchmal kommt es vor, dass die Figuren mit mir dann sprechen. Also wenn ich lege Daniel eine Handlung in, der soll so und so reagieren in dieser Situation und dann schreibe ich und dann merke ich beim Schreiben, nee, Moment, das passt ja gar nicht zu meiner Figur. Und das sagt mir dann irgendwie die Figur auch und dann handelt sie anders. So muss man das eher sehen.
Die Figur sagt dir das oder sagst du dir das?
Ich würde sagen, die Figur irgendwie. Es klingt jetzt komisch, aber beim Schreiben bin ich ja auch in der Figur drin, in dem Moment. Und dann sagt mir das irgendwie die Figur. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so ist es.
Aber ich glaube, ich weiß schon, woraus du hinaus willst. Du bist ja dann, wie du sagst, im Schreibprozess ja fast eins mit der Figur, denkst dich in diese Figur rein und merkst dann, das passt nicht zur Figur, weil die Figur jetzt irgendwas macht, was überhaupt nicht ihrer Charakteristik, so wie du sie angelegt hast, gedacht hast, als
genau.
Autorin entspricht.
Genau.
Also in dem Sinn spricht die Figur dann schon zu dir.
Ja, genau.
Und da reagierst du dann auch drauf oder diskutierst du dann mit der Figur?
In der Regel diskutiere ich nicht, weil die hat dann schon recht. Ich weiß ja, wie ich sie angelegt habe. Also meistens ist das dann schon richtig, was zu ändern.
Okay, vielleicht abschließend jetzt auch zum Themenkomplex Ideenfindung, Inspiration. An welchem Punkt würdest du sagen, merkst du für dich, die Idee ist wirklich gut? Also ist das tatsächlich noch bevor du irgendwas aufgeschrieben hast oder kommt das dann während dem Schreiben, boah, das ist wirklich, das passt, das läuft, das fügt sich ineinander. Gibt es da so einen Knackpunkt, an dem du sagst, da merkt man, ob es wirklich taugt?
Also auf jeden Fall vor dem Schreiben und zwar bei der Planung spätestens, weil ich muss ja Figuren haben, die zur Handlung irgendwie passen und die ich mit der Handlung verflechte. Und ich merke dann bei der Planung relativ schnell, okay, na, das kriege ich irgendwie nicht zusammen oder kriege ich zusammen. Und da merke ich schon, also beim Schreiben ist es zu spät.
Aber so in der Inspirations-Ideenfindungsphase gibt es schon diese Momente des Zweifelns oder des Haderns, dass man sagt, ah, irgendwie fügt sich das noch nicht so zum Gesamtkonzept. Kennst du diese Momente und wie gehst du damit um?
Ja, die Momente gibt es. Also da hilft mir halt noch weiter zu recherchieren im Internet oder manchmal auch einfach tatsächlich nichts zu machen, sondern was anderes zu machen, wie spazieren zu gehen oder ein paar Wochen zu warten. Also es bringt dann manchmal auch nichts, sich zur Kreativität zu zwingen oder zur Lösung. Interessanterweise kommt die dann meist ein paar Wochen später, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Dann kommt, ja, okay, klar, ist doch klar, ich mach's so.
Das ist ja auch in vielen Alltagssituationen so, oder?
Ja.
Dass man Wochen und Monate über ein Problem nachdenkt, manchmal, und dann kommt einem die Lösung, wenn man so gar nicht mehr damit rechnet. Mhm. Manchmal sind es so Alltagsbanalitäten, ich habe den Schlüssel verlegt und weiß partout nicht mehr, wo der ist, und dann sitze ich irgendwie auf Oma Hildes 80. Geburtstag und dann fällt mir auf einmal, während es Hauptgang gibt, ein, wo der Schlüssel zu Hause liegt.
Ne? Genau, in den unmöglichsten Situationen, und so ist es beim Schreiben auch und bei der Ideenfindung.
Ja. Das Schreiben, glaube ich, an sich bringt auch einige knifflige Situationen mit sich. Da werden wir noch später drüber sprechen. Aber nach der Ideenfindung und der Inspiration kommt ja dann auch erstmal, glaube ich, der Arbeitsschritt, nenne ich es jetzt mal, die Idee erstmal zu unterfüttern mit Handfestem, das ich dazu finde. Weil du bist ja jetzt wahrscheinlich auch keine Expertin für Kriminalistik, Rechtsmedizin und Sonstiges. Also eine klassische Tremien-Recherche muss dann auch immer sein, oder?
Ja, also klar, man muss sehr viel recherchieren. Das ist sehr wichtig, bei einem Krimi auch, also bei allen Büchern, denke ich. Also ich lese tatsächlich viel natürlich im Internet. Ist ja klar, das nutzt jeder zur Recherche, aber ich lese auch, also habe Bücher gelesen zu Themen Rechtsmedizin, Kriminalistik. Ich besuche auch mal eine Vorlesung, Thema Rechtsmedizin, wenn sie frei zugänglich ist, habe ich hier in Würzburg gemacht. Es war sehr interessant, ging um das Thema Ersticken, Ertrinken. Und gerade für das erste Band 12 Sünden war das relevant, um auch so ein bisschen über die Obduktionsergebnisse zu sprechen und so. Habe mich dann hinterher, also nicht unterhalten, aber ich habe im Nachgang zur Vorlesung dann auch noch mal spezifische Fragen an den Professor, der die Vorlesung gehalten hat, geschickt. Hat mir auch dankenswerterweise sehr schnell geantwortet und detailliert. Also man spricht natürlich mit Experten, man besucht die Schauplätze. Für mich einfach, wenn ich in Würzburg wohne, dass ich mal da schnell vorbeigehe. Ich kenne die Schauplätze eh. Und ich habe das Glück, dass ich eine Polizistin kenne, so im Bekanntenkreis. Und sie arbeitet zwar in Nordrhein-Westfalen, aber ich meine, die Arbeitsweise ist jetzt nicht so viel anders als hier in Bayern. Sie hat alle meine Krimis gegengelesen und mir halt auch dann immer wertvolle Tipps gegeben, wie die Polizei vorgehen würde. Ich nehme natürlich trotzdem künstlerische Freiheiten, muss man sagen, also weil das natürlich nicht immer so spannend ist. Ne? Die sitzen ja auch sehr viel am Schreibtisch, in meinen Büchern jetzt nicht ganz so viel vielleicht. Aber im Prinzip finde ich das sehr wichtig, auch so Kleinigkeiten zu recherchieren, damit das Ganze ein bisschen authentischer wird. Also jetzt zum Beispiel bei Band 1 ist ja so, Daniel kommt neu aus Köln nach Würzburg und da habe ich mich halt gefragt, naja, wie ist denn das eigentlich? Der kriegt jetzt eine neue Partnerin, ja, siezen die sich, duzen die sich sofort? Und da meinte eben die Polizistin, dass wenn es eine Hierarchieebene ist, dann wird sich eigentlich sofort geduzt. Und nur die nächsthöhere Hierarchieebene wird halt gesiezt. Und im Prinzip ist das wie in jedem anderen Amt auch. Ich kenne es ja jetzt auch. Ich duze meine Kollegen ja auch.
Sehr gut. Du hast gerade gesprochen über deinen Roman 12 Sünden. Hm. Daniel Freund und Viktoria Stahl, die da das Ermittlerteam bilden. Bin übrigens gerade dabei. Kleiner Lesetipp. Könnte man mal als Start in die Trilogie auf jeden Fall sich für vielleicht die nächsten Ferien, für den nächsten Urlaub mal ausleihen oder kaufen. Du hast gerade schon gesagt, dir ist ganz wichtig, auch im Austausch mit Expertinnen und Experten da akribisch und richtig Sachverhalte wiederzugeben. Ist, glaube ich, auch gerade in deinem Genre essentiell, um da ja auch den Leser sozusagen nicht hinters Licht zu führen, oder? Mit irgendwelchen erfundenen Darstellungen, auch Sachverhalten. Mittlerweile sind ja auch die Leser gewieft und recherchieren das alles nach. Kann das eigentlich sein, dass der so ertrinkt im Main? Also da muss man schon schauen, dass man da keine groben Schnitzer reinbaut.
Ja, genau. Also das bemühe ich mich schon, weil natürlich, es wäre schon ein bisschen unangenehm, wenn dann hinterher Leute kommen und sagen, es kann doch gar nicht sein. Also wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel beim ersten Buch habe ich jetzt mal einen Brunnen im Ringpark ein paar Kilometer weitergesetzt. Das habe ich jetzt auch im Buch so hinten reingeschrieben. Hat mir mein Verlag auch empfohlen, ja, schreib alles, was du änderst, am besten rein, weil es kommt immer irgendjemand, der sagt, sogar, das hat mich echt umgehauen, ja, das Wetter war aber an dem und dem Tag nicht so in Würzburg. Die recherchieren dann wirklich, ob die Wetterverhältnisse gestimmt haben, und das hat mich dann auch arg ins Schwitzen gebracht, weil man braucht die vielleicht dann doch mal anders, und dann muss man das am besten hinten reinschreiben, dass man sich da ein bisschen künstlerische Freiheiten genommen hat, weil manche nehmen einen das tatsächlich krumm. Das hat mich gewundert.
Ja, dass es auch kein historischer Roman ist, sondern ein fiktiver Kriminalroman, sollte zwar jedem klar sein, aber in gewisser Weise ist es ja auch eine Form von Kompliment, dass sich die Leute offensichtlich so intensiv mit deiner Geschichte befassen, dass sie auch nachrecherchieren. Kann das wirklich alles so gewesen sein?
Ja, also das war jetzt nicht bei mir so, sondern der Verlag hat mir das als Beispiel genannt, dass es schon mal vorgekommen ist. Und da habe ich gedacht, naja, finde ich jetzt sehr schräg, aber gut, dann muss ich das irgendwie klarstellen, dass man sich künstlerische Freiheiten nimmt. Also sowas finde ich schon sehr, also ich habe nie bei irgendeinem Krimi, den ich gelesen habe, geguckt, ob an dem und dem Tag es geregnet hat, in was weiß ich, in welcher Stadt auch immer. Aber es gibt wohl Leser, die finden da Spaß dran, die recherchieren das alles nach. Also ist es ja auch deren Recht, ist doch irgendwie auch interessant.
Definitiv. Also so weit bin ich tatsächlich auch noch nicht gegangen, das Wetter nachzurecherchieren, was ich aber durchaus gemacht habe. Das gebe ich jetzt hier auch offen und ehrlich zu. Bei Kriminalromanen diverse Sachverhalte nachgegoogelt. Mhm. Also gibt es diese Art des Erstickens zum Beispiel? Gibt es diese Art von Gift? Ist das wirklich so schnell tödlich? Gibt es dieses Tier, diese Spinne, die da diesen tödlichen Biss vornimmt? Also da bin ich auch schon dabei, nachzugoogeln. Das macht ja auch Spaß. Das ist nochmal so ein Weitererlebnis des Romans.
Ja, finde ich auch gut eigentlich, dass das Leser machen. Sie beschäftigen sich ja dann mit dem Buch.
Genau.
Warum nicht?
Du hast vorhin davon gesprochen, dass du viel im Austausch mit Expertinnen, Experten bist, die teilweise auch mit dir befreundet sind, die Polizistin aus NRW und den Rechtsmediziner hier der Uni Würzburg. Wenn du viel im Internet auch recherchierst und guckst, ist dir ja sicherlich zum Beispiel auch Professor Zokos vielleicht, ehemals Charité Berlin Begriff, der ja ganz viel auch Vorarbeit geleistet hat, rechtsmedizinische Sachverhalte allgemeinverständlich zu erklären, ja auch selbst teilweise fiktive oder authentische Kriminalfälle vorgestellt hat. Also folgst du dann solchen Personen, die womöglich für dich dann auch Mehrwert haben, ganz offiziell und nachhaltig, oder läuft dir das mal zufällig über den Weg? Ist das Teil der Recherche auch?
Also Zokos auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch Bücher von ihm gelesen. Das ist sehr hilfreich gewesen. Also ich mag den Kerl auch, der ist sympathisch, ja.
Habt ihr euch mal getroffen zufällig?
Nein, das nicht. Also wir kennen uns nicht.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Mal schauen.
Wie entscheidest du dann, welche deiner Rechercheergebnisse tatsächlich für den Roman relevant sind und letztendlich dann auch in die Story Einzug finden?
Also relevant ist generell alles, weil auch wenn nicht alles im Roman vorkommt, muss ich es ja wissen, zum Beispiel auch zu meinen, also jetzt nicht nur Rechercheergebnisse, sondern ja auch bei der Figur, wo sie herkommt, was sie erlebt hat, das schilder ich vielleicht nicht alles, aber es ist wichtig für den Charakter. Deswegen, ich würde nicht per se sagen, dass irgendwas irrelevant ist. Und was man dann aussucht, das ist dann tatsächlich einfach von dem abhängig, was in dem Kapitel jetzt vorkommt, was brauche ich jetzt? Also das kann ich gar nicht alles vorher wissen. Man recherchiert auch tatsächlich nicht nur vorher, sondern manchmal muss ich auch natürlich während des Schreibens nochmal was recherchieren. Das ist dann relativ spontan beim Schreiben auch.
Und übergeordnet zum Thema Ideenfindung, Recherche, hältst du das dann als eine große Mindmap fest oder hast du das auch wieder dann als Erinnerung im Handy oder in einem Word-Dokument? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich nutze ein Schreibprogramm und da gibt es eine Recherche-Datenbank, wo man sowas einfach direkt im Schreibprogramm festhält. Das ist ganz praktisch, weil dann kann man auch immer wieder, wenn man schreibt im Schreibprogramm, diese Datenbank aufrufen und diese Rechercheergebnisse sehen.
Verstehe. Und das ist praktisch, das wächst dann organisch, immer wenn was Neues recherchiert wird von dir, dann wird das da hinzugefügt?
Also ich lege dann jeweils ein neues Projekt an, also jeder Roman hat seine eigene Recherchedatenbank sozusagen. Man kann die auch verknüpfen tatsächlich.
Und greifst du manchmal, du hast ja jetzt gerade wieder einen Roman veröffentlicht, dann auf alte Recherchen zurück, dass du sagst, hier geht's jetzt wieder, ich nehme jetzt wieder das Ersticken. Ums Ersticken, da hatte ich doch schon mal was, da schaue ich jetzt nochmal nach, was ich da damals geschrieben habe.
Klar, wobei das tatsächlich selten vorkommt. Meist muss ich irgendwie neu recherchieren. Also ich kann selten auf Altes zurückgreifen.
Weil du es nicht willst oder weil es nicht funktioniert?
Es ergibt sich vielleicht nicht immer, je nachdem, welches Thema man hat oder wie der Krimi aussieht oder was passiert, braucht man halt Neues. Also da kann man nicht immer auf das. Also zum Beispiel ertrinkt ja nicht in einem anderen Buch jetzt automatisch jemand, nur weil ich mache das ja dann auch nicht, weil jemand im ersten ertrunken ist und da habe ich jetzt was recherchiert, dann nutze ich das für die nächste, sondern danach entscheide ich ja nicht, was in meinem Buch passiert nach der Recherche, sondern die Recherche ergibt sich ja dann daraus, was im Buch passiert. So.
Verstehe. Ich weiß nicht, wie du recherchierst. Ich kann dir mal kurz skizzieren, wie ich recherchiere. Mhm. Ich recherchiere also eigentlich zu Punkt A. Dann finde ich aber im Artikel bei Punkt A so spannende Dinge, dass ich auf Punkt C und letztendlich dann auf Punkt Y und Z komme, um dann zu sagen, eigentlich wollte ich doch, was wollte ich denn eigentlich? Also passiert es dir auch manchmal, dass du dich so in der Recherche ein bisschen vergaloppierst, sage ich jetzt mal, und bei irgendwas landest, von dem du sagst, hatte ich ursprünglich eigentlich überhaupt nicht geplant, ist aber auch spannend, nehme ich mit auf.
Passiert oft tatsächlich,
echt?
Ja.
Also, hast du ein konkretes Beispiel?
Jetzt ad hoc nicht konkret. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas zum Thema, wie jemand stirbt, was weiß ich, ersticken, ertrinken, recherchiert, dann findet man ja Artikel, auch wissenschaftliche, und da gibt es dann weitergehende Hinweise, dann geht man weiter. Und dann versuche ich schon immer alles unter, ja, ich sag jetzt mal, erstmal Favoriten, also einen Ordner, also alles online abzuspeichern, und hinterher übernimmt man dann das Wichtigste oder so. Also, aber jetzt ein konkretes Beispiel. Nee, kann ich
vielleicht
nicht.
Fällt dir ja auch später noch was ein. Wir wissen ja immer, wenn man nicht drüber nachdenkt, fällt es einem nochmal ein.
Genau.
Wenn wir aber jetzt die Recherche an sich nochmal zeitlich eingrenzen wollen, gibt es da irgendeinen Zeithorizont, von dem du sagst, in dem und dem Zeitraum muss oder sollte die Recherche erledigt sein? Wir haben ja schon jetzt von dir erfahren, dass du relativ strukturiert arbeitest. Also hast du da für dich ein Zeitfenster, in dem du sagst, in dem will ich die Recherche schaffen?
Sagen wir so, ich habe eher eine Zeitplanung, was das Ganze angeht. Also ich, wie gesagt, ich möchte ungefähr ein Jahr brauchen für die Rohfassung, bevor ich in die Überarbeitung gehe. Und da ist Recherche und Planung mit dabei. Also ich sage jetzt mal grob, aber nicht auf den Tag genau, vielleicht 4 Wochen, wo ich recherchiere. Dann geht es in die Planung, 4 Wochen. Und dann muss ich aber auch anfangen zu schreiben, sonst wird es eng. Und trotzdem recherchiert man, wie gesagt, ja auch während man schreibt noch. Also deswegen ist es irgendwie auch nie abgeschlossen ganz.
Es ist nie abgeschlossen, wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig trennbar. Aber wenn du sagst, 4 Wochen Recherche, dann sprechen wir auch nur von diesen Freitagnachmittagen wieder, oder?
Ja, richtig.
Also es sind tatsächlich dann eigentlich nur 4 Nachmittage, weil 4 Wochen Recherche hört sich jetzt erstmal sehr viel an.
Es sei denn, ich setzte dann noch das Wochenende dazu. Also ich habe es tatsächlich noch nie aufgeschrieben, so und so viele Tage jetzt habe ich gebraucht für die Recherche. Das mache ich irgendwie nicht. Also es dauert halt so lange, es dauert. Es ist nur bei mir irgendwie komischerweise so bisher, dass tatsächlich die Rohfassung meist ein Jahr braucht, unabhängig davon, wie lange ich jetzt vorher für Recherche oder Planung investiert habe.
Sind die Bücher am Ende dann auch tendenziell alle gleich dick oder gibt es da durchaus Unterschiede?
Ja, ja, also zwischen 300 und 350 Seiten.
Das ist eine Vorgabe von dir oder vom Verlag?
Vom Verlag gar nicht, aber man guckt halt so ein bisschen im Genre, wie das, was üblich ist, und Kriminalromane haben in der Regel zwischen 300 bis, sag mal, 450 Seiten. Es gibt auch Ausnahmen, das sind richtige so 800 Seiten, aber das sind die Ausnahmen, sage ich mal. Und ich habe halt für mich gemerkt, dass so 300, 350 Seiten für mich das Optimale ist, wie ich einen Roman anlege.
Und dann merkst du auch im Schreibprozess, so nach 250 Seiten vielleicht, der Plot ist jetzt so langsam auserzählt, jetzt muss ich so auf das grande Finale zusteuern?
Ja, genau, das hat man ja quasi schon vorher geplant. Tatsächlich habe ich jetzt für den letzten Roman auch das erste Mal eine Kapitel-Einzelplanung vorgenommen. Da habe ich mir wirklich eine Mini-Zusammenfassung gemacht, was in jedem Kapitel passiert, wie viele Seiten ich dafür aufwenden muss ungefähr, sodass ich gesehen habe, ich komme hin auf, in dem Fall tatsächlich 300 Seiten ungefähr nur.
Das hast du jetzt das erste Mal gemacht oder machst du das immer?
Nein, vorher habe ich es nicht so detailliert. Also da habe ich, wie gesagt, schon den groben Ablaufplan, aber ich habe keine Zusammenfassung jedes einzelnen Kapitels gemacht. Das habe ich jetzt zum ersten Mal, weil ich gerade an einem Thriller schreibe, eher als einem Krimi. Und der spielt auch zum ersten Mal nicht in Würzburg, ist also ein bisschen anders als die anderen. Und da habe ich für mich irgendwie gebraucht, ja, ich sage jetzt mal eine größere Planung, oder ich habe mehr Zeit in die Planung investiert als sonst.
Hat sich das letztendlich dann beim Schreiben ausgezahlt, diese minutiöse Vorplanung? Oder sagst du, Mensch, jetzt habe ich da so viel Zeit drauf verwandt und im Endeffekt sitze ich genauso lang beim Schreiben wie bei den anderen Romanen auch?
Das sehe ich dann, weil ich schreibe ja gerade dran. Das ist der Roman, an dem ich gerade schreibe, genau.
Wie weit bist du?
Ich habe 112 Seiten von 300.
Okay, ein Drittel fertig.
Ein Drittel fertig.
Und bisher zufrieden, wie es läuft?
Momentan bin ich zufrieden, ja.
Du hast gesagt, du schreibst einen Thriller. Vielleicht kannst du ganz kurz für alle, die jetzt nicht so tief im Genre drin sind, mal kurz erklären, was jetzt der Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller?
Genau. Also die Grenzen sind hier auch fließend, muss man sagen. Ja? Also meist ist es gar nicht so haarscharf getrennt, aber man sagt in der Regel, bei einem Kriminalroman sind die Hauptfiguren eben Ermittler und bei einem Thriller sind die Hauptfiguren quasi Täter und Opfer. Und man sagt auch, bei einem Kriminalroman ist die Spannung mehr aufs Ende, auf die Auflösung. Bei dem Thriller mehr während der Handlung, weil immer wieder ein Konflikt zwischen Täter und Opfer ist. So, das sind die Hauptunterschiede, sage ich mal.
Und du hast auch gesagt, der spielt jetzt nicht in Würzburg.
Genau.
Außer der Reihe mal. Wir als Würzburger Leserinnen und Leser freuen uns natürlich, wenn unsere Heimatstadt da Gegenstand von auch unschönen Verbrechen wird. Aber wir erkennen natürlich die Schauplätze und sagen, ah, da war ich auch schon beim Schöppeln oder da bin ich auch schon gejoggt oder wie auch immer. Würdest du sagen, zum einen, dass Würzburg eine gute Inspirationsquelle ist? Gibt ja ganz viel Stadthistorie, aus der man auch was herleiten kann. Würzburg hat auch, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich so einen gewissen Vibe. Aber du hättest ja natürlich auch andere Stationen deines Lebens als Schauplatz hernehmen können. Wieso nicht Köln, wieso nicht Basel?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe hier tatsächlich erst richtig angefangen mit dem Schreiben. Also richtig meine ich, ich habe vorher schon geschrieben, aber ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht über die Theorie des Schreibens, wie plane ich einen Roman und so weiter. Ich habe also während des Studiums zum Beispiel in Köln sehr viele Romane angefangen und keinen einzigen beendet, weil ich mir einfach keine Gedanken gemacht habe, ja, wie ist ein Roman eigentlich aufgebaut und wie sind Figuren gestrickt. Und in Würzburg habe ich mich zum ersten Mal auch durch den Kontakt zu Autorengruppen wirklich mit der Theorie befasst und auch mal so eine Online-Autorenmesse mitgemacht. Hat jetzt nichts mit Würzburg zu tun, aber irgendwie hat mich die Stadt, sage ich jetzt mal, es ist auch eine Wahlheimat, also ich will auch nirgendwo anders mehr wohnen. Irgendwie hat mich die Stadt so inspiriert, was zu machen. Ich hatte ja dann, wie gesagt, aufgrund des historischen Romans über Würzburg auch die Idee, hier den Krimi spielen zu lassen. Und ich finde einfach die Stadt, also hier, die hat die perfekte Größe erstmal. Ja? Es ist eine offizielle Großstadt, weil über 100.000 Einwohner, aber es ist ja eine relativ kleine Stadt, überschaubar. Aber es ist ja immer was los. Also man kann ja jedes Wochenende, gerade jetzt im Sommer, Weinfest, dann kommt Straßenmusikfestival. Also wir haben ganz viele Veranstaltungen, ganz viel Action in der Stadt. Wir haben ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten. Wir haben ja auch verschiedene Dinge. Wir haben den Fluss, wir haben die Weinberge, wir haben Bauwerke. Also ich finde, man kann unheimlich viel aus dieser Stadt machen. Und das habe ich halt versucht, mit meinen Krimis auch rüberzubringen.
Eine große Kleinstadt oder eine kleine Großstadt, die mannigfaltig Inspiration liefert.
Genau, so sehe ich das auch.
Jetzt bist du ja nicht die einzige Autorin, die ihre Krimis hier in Würzburg spielen lässt. Seid ihr auch miteinander vernetzt? Die anderen Autorinnen und Autoren, tauscht ihr euch auch mal aus? Steht ihr irgendwie im Austausch oder macht ihr alle euer eigenes Ding? Ihr habt gar nichts miteinander zu tun.
Oh, ich stehe schon im Austausch mit anderen Autorinnen und Autoren. Nicht nur Krimi-Autorinnen, sondern auch so andere, die hier in Würzburg schreiben. Wir tauschen uns durchaus aus und da ist jetzt keine super Konkurrenz oder Feindschaft, sondern da ist ich eher kollegiale, wenn man sagen will, kollegiale Konkurrenz, kann man das sagen? Also ich habe ich bin zum Beispiel auf Instagram auch mit vielen Autorinnen und Autoren befreundet, also ja.
Und spricht man dann auch über die Arbeit? Also woran arbeitest du gerade? Mm. Oder hast du sowas in die Richtung schon mal gemacht oder so? Oder sagt man dann, Kolleginnen, Kollege, hin oder her, das ist jetzt mein Ding, das behalte ich auch für mich. Oder tauscht man sich da schon mal aus? Auch so über Rechercheergebnisse oder wenn man eine Idee hat, wo man sagt, die stelle ich jetzt mal Autorin XY vor, die hat doch auch mal was in die Richtung gemacht.
Also Ideen nicht tatsächlich, aber Austausch über, sag mal, Schreibtechnik oder Vorgehensweisen oder Kontakte irgendwie zu Verlagen, Agenten, da so die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Das Drumherum eher. Also ich spreche nicht konkret über Ideen.
Über Ideen oder den Schreibprozess an sich, aber wir werden ja auch im Laufe dieses Mini-Podcasts über das Drumherum viel sprechen, weil es gehört ja deutlich mehr dazu als nur das eigentliche Schreiben. Das haben wir auch in den letzten Minuten schon gelernt. Da hilft man sich dann schon mal ab und an mit ein paar Kontakten vielleicht.
Auf jeden Fall.
Und bist du auch eine, die dann dem Kollegen mal schreibt oder der Kollegin, wenn sie irgendwas gelesen hat, du fand ich toll deinen neuen Roman oder inspirierend?
Ja, das macht man und das kriegt man auch zurück, ja.
Sehr gut. Ich glaube, was wir gelernt haben in den letzten Minuten, Kirsten, ist, dass ein Roman auf ganz, ganz viel Vorarbeit und auch sehr viel Nacharbeit besteht, dass es nicht so romantisch ist wie sich Laien, wie ich das vielleicht vorstellen, dass man von der Muse geküsst wird und dann der ganze Plot an einem einzigen Abend oder Tag aus einem rausfließt, dass da auch viel strukturiertes und diszipliniertes Arbeiten dazugehört. Vielleicht abschließend von dir, was würdest du jemandem raten, der jetzt noch ganz am Anfang steht, vielleicht schon eine schöne Idee hat für eine Handlung, was würdest du raten, sind die wichtigsten Schritte, die er vor dem eigentlichen Schreiben unbedingt in Sachen Ideenfindung, Konzeption, Recherche beachten sollte?
Also erstmal, was ich vorhin gesagt habe, rate ich jedem mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen, weil da begegnet man schon genug Ideen. Also ich persönlich finde, es mangelt nicht an Ideen, sondern immer an Zeit zum Schreiben. Dann tatsächlich auch eine feste Schreibroutine, also dass man sich wirklich sowohl für die Planung als auch für das Schreiben wirklich einen fixen Tag aussucht. Oder man kann auch jeden Tag schreiben, je nachdem, welcher Typ man ist. Dann aber, und wenn es nur eine Seite ist, dann aber dranbleiben. Also wirklich fixe Routinen, würde ich sagen, sind sehr wichtig. Und was ich selber lernen musste, sich immer trauen, andere Menschen, Experten zu fragen. Weil am Anfang ist es immer so, oh Gott, der antwortet mir doch nicht darauf. Und wie soll ich den bloß ansprechen? Und ich traue mich nicht und so. Es ist wirklich eine Überwindung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen im Allgemeinen eigentlich sehr gerne über ihren Beruf sprechen und auch zeigen, was sie können, wissen. Also ist mir bisher tatsächlich nicht oft passiert, dass Leute gesagt haben, boah, warum sprichst du mich jetzt an und ich will darüber nicht reden oder so. Also einfach den Mut haben, auch offen auf andere zuzugehen und zu fragen.
Frei nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Richtig.
Auch mal über den eigenen Schatten springen. Dann danke ich dir ganz herzlich, Kirsten, dass du dir Zeit genommen hast. An einem Freitagnachmittag wollen wir nochmal festhalten, für diese erste Episode unseres Mini-Podcasts als Gast hier bei uns zu sitzen. Vielleicht, weil wir den Leuten, den Zuhörenden immer noch ein bisschen was mitgeben wollen auf dem Weg. Gerade wenn man sich jetzt auch mit der Idee befasst, vielleicht selbst mal zu schreiben oder vielleicht sogar einen Roman zu veröffentlichen. Hast du eine Übung für uns, die vielleicht ja die Kreativität anregt, wie das bei dir geklappt hat, oder die zur Ideenfindung beiträgt, die jeder von uns zu Hause auch mal für sich selbst ausprobieren kann, testen kann?
Ja, ich habe dir da was mitgebracht. Ich gebe dir das mal, ein Foto. Vielleicht kannst du erst mal ganz kurz am Anfang beschreiben, was du siehst, damit alle wissen, was du siehst.
Also, Kirsten hat mir gerade ihr Smartphone rübergereicht mit einem Foto drauf. Ich würde jetzt als erstes sagen, es ist tunnelartig, sehr düster, Schattierungen, es wird immer heller und man sieht Menschen aus einem tunnelähnlichen Gewölbe herauslaufen mit dicken Jacken, Handschuhen an. Einer hat meiner Meinung nach auch die Kapuze gezogen, über den Kopf gezogen. Man sieht die Leute von hinten. Es hat ein bisschen was Unheimliches in der ersten Anmutung. Also man hat schon so den Gedanken, irgendwas läuft da nicht ganz koscher ab. Die wollen nicht entdeckt werden, die wollen nicht gesehen werden, womöglich.
Das ist dann schon meine zweite Frage, beziehungsweise wie der das dann anfängt mit der Inspiration. Also welche Assoziationen werden geweckt? Du hast schon gesagt, das ist düster, unheimlich. Mhm. Welche Gefühle sind bei dir, löst das Bild bei dir aus?
Ja, irgendwie so ein ungutes Krummeln im Magen, sage ich jetzt mal. Also man fühlt sich direkt ein bisschen unwohl. Ich kann das jetzt gar nicht genau verorten oder erklären, aber ich scheine so aus der Perspektive irgendwie womöglich zumindest Zeuge eines Verbrechens zu werden.
Also du sagst selbst, es erinnert dich so ein bisschen an das Genre Krimi. Du kannst dir vorstellen, einen Krimi draus zu machen aus dem Bild. Weil es gibt ganz viele Übungen, da nimmt man einfach Fotos zum Beispiel zur Inspiration. Du könntest jetzt weiterdenken, die Personen auf dem Foto, was könnten die für einen Beruf haben, was könnten die dort machen?
Und dann haben wir schon ganz viele Anknüpfungspunkte, aus denen ich dann womöglich die nächste fulminante Würzburg-Kriminalstory
zum Beispiel machen könnte. Man kann dann überlegen, was für Charaktereigenschaften haben die, was ist vielleicht vor diesem Bild passiert in der Handlung oder ist das vielleicht der Auftakt der Handlung? Also dieses Foto, an welcher Stelle der Handlung steht es, was passiert vorher, hinterher? Und da kann man schon eine schöne Geschichte auch draus spinnen.
Also spannend, dass man aus einem einzigen Bild mit einer einzigen Assoziation dann so eine Assoziationskette eigentlich in Gang setzt, die dann ganz viele Anknüpfungspunkte letztendlich für eine mögliche Story bietet.
Genau.
Also vielen Dank für diese tolle Übung. Vielen Dank, dass du in der letzten Dreiviertelstunde unser Gast warst und diesen Mini-Podcast eingeläutet hast, Kirsten Nähle. Und alles Gute mit deinem aktuellen Roman und natürlich auch mit zukünftigen Projekten.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Weitere Episoden folgen in Kürze, unbedingt anhören. Und weitere Infos zum Literaturhaus Würzburg findet ihr natürlich jederzeit unter literaturhaus-würzburg.de.